Herzlich willkommen zu Berufung.
Der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
Von und mit Franziska Spenner
und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berufung. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hallo Benjamin.
Hallo liebe Franzi und hallo liebe Zuhörer und liebe Zuhörerin.
Wir begrüßen euch zu unserer 40. Folge und wir wollen uns mit Angst beschäftigen, ganz speziell mit Angst vor Prüfungen, Angst vor neuen Herausforderungen und damit einhergehend auch mit Blockaden. Und Benjamin, da habe ich direkt eine Frage an dich. Hattest du schon mal ein Blackout?
Ein Blackout, also das, was man jetzt so umgangssprachlich kennt als, oh Gott, Stresssituation, ich weiß nichts mehr. Ich glaube nicht, nee, müsste ich jetzt nicht. Ich war eigentlich immer ein ziemlicher Prüfungstyp. Der ein oder andere, der mich kennt, die ein oder andere kann sich das vielleicht vorstellen bei mir. Aber nee, Blackout wüsste ich jetzt nicht.
Ja, jetzt gar nicht nur in Prüfungssituationen, sondern auch mal so im beruflichen Alltag oder so, dass du dich mal an einem Tag so ein bisschen lost gefühlt hast, gar nicht so richtig wusstest, was du tun sollst. Blackout muss ja nicht nur in Prüfungssituationen sein.
Also ich stelle es manchmal morgens fest, wenn ich noch nicht so richtig wach bin, da bin ich manchmal überrascht, wie wenig kognitive Fähigkeiten ich besitze.
Okay.
Wirklich, also da passieren Dinge, wo ich mir denke, was ist denn jetzt hier los? Das kenne ich manchmal so, wenn ich noch so sehr müde bin. Aber im beruflichen Kontext wüsste ich jetzt auch nicht, dass ich da mal so eine Situation erlebt hätte. Nee. Du denn? Hast du schon mal sowas erlebt?
Ich tatsächlich auch nicht, aber was mich schon immer so ein bisschen treibt, ist die Angst, etwas nicht zu wissen. Also mir geht es so, ich schnappe immer ganz viele Informationen auf, möchte die dann eigentlich auch gern so bei mir behalten, aber ich merke so, na, wenn ich dann darüber reden möchte, kann ich sie gar nicht so richtig wiedergeben. Und mir fällt es auch bei einigen wichtigen Dingen auf, die gerade für mich jetzt auch als Deutschlehrerin so wichtig sind, also so beispielsweise grundlegende Regeln zur Rechtschreibung und zur Grammatik, da weiß ich nicht, komme ich manchmal nicht so auf den Trichter. Ist es jetzt so oder ist es jetzt genau umgekehrt? Die sind für mich manchmal einfach nicht logisch und ich bin wirklich ein absoluter Fan von Eselsbrücken. Aber ich muss die mir selbst im Kopf irgendwie erstellen und ich würde jetzt mal zwei mit dir teilen, da wirst du dich auch totlachen.
Na los.
Aber ich konnte mir zum Beispiel ganz lange die vier Fälle in der deutschen Sprache nicht merken. Und dann habe ich mir diesen Merksatz nicht gut, dennoch ausreichend erschaffen und die Anfangsbuchstaben N, Nominativ, G, Genitiv, D, Dativ und A, Akkusativ. Und seitdem weiß ich die. Und immer, wenn mich jemand irgendwas fragt, denke ich mir, nicht gut, dennoch ausreichend, okay, gut. Also das hat sich einfach so eingebrannt. Jetzt, ich kann die vier Fälle und ich kann da auch immer sagen, okay, welches Fragewort, wann, wie, wo, was. Aber das habe ich extrem gebraucht. Und bei einem Wort fällt es mir immer noch unfassbar schwer zu sagen, wie wird es jetzt ausgesprochen, und zwar gewöhnt und gewohnt. Also.
Okay.
Und da habe ich mir eben, also was ist der Unterschied zwischen dem Wort gewöhnt und gewohnt?
Na, gewohnt leitet sich ja von Gewohnheit ab, also.
Nee, wenn du dir einfach nur die zwei Wörter anschaust, gewohnt und gewöhnt, was ist der Unterschied?
Ja, das Ö.
Genau, diese zwei Ö-Striche. Und gewohnt wird immer, also ich bin es gewohnt, dass du mehr weißt als ich, aber ich möchte mich nicht daran gewöhnen. Also immer in Kombination mit dem Wort an verwenden wir gewöhnt und gewohnt ist eben so anders. Und durch diese zwei Striche konnte ich mir das merken, dass es an etwas gewöhnen, dass ich dann halt gewöhnt sage. Also ich bin wirklich so ein Eselsbrückenmensch und damit versuche ich mich so ein bisschen vor Blackouts zu bewahren. Mhm. Und ich merke auch, dass mir das eigentlich ganz gut gelingt. Aber ich denke auch, dass wir ja so unsere heutige Gesellschaft und dahin, wo sie sich entwickelt, auch ein bisschen offener für eine Fehlerkultur wird. Also, dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn man nicht ad hoc immer alles weiß.
Vollkommen richtig. Und ich glaube, in den meisten Alltagssituationen ist das auch den meisten Menschen klar. Aber wo tritt sowas auf? Das tritt ja meist auf, wenn wir so eine zumindest das Gefühl einer Prüfungssituation haben. Mhm. Und das kann natürlich eine tatsächliche Prüfung sein, gerade eine mündliche Prüfung, vielleicht gar nicht unbedingt eine schriftliche, aber eine mündliche Prüfung, wo man das Gefühl hat, jetzt sind ja irgendwie 2, 4, 6, 8 Augen auf mich gerichtet. Es kann aber auch sein, ich bin vielleicht im betrieblichen Umfeld und der Chef steht hinter mir und ich muss gerade irgendwas machen oder ich fühle mich einfach durch irgendwas anderes beobachtet und dann habe ich diese Blockade, ja, dieses Blackout. Weil ich glaube, so in den Alltagssituationen, das ist ja auch das, vielleicht auch dieser Bogen zur Schule, wenn wir dann immer sagen, ja, oder früher Schüler gesagt haben, wieso muss ich das im Kopf rechnen können? Naja, weil sie doch nicht immer einen Taschenrechner dabei haben. Und heute wissen wir natürlich, ja, wir haben eigentlich immer einen Taschenrechner dabei. Es ist eigentlich ziemlich, also für den Otto-Normalverbraucher ist natürlich eigentlich Kopfrechnen nicht mehr notwendig. Ja. Ich bin natürlich absolut ein Fan davon, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber im Alltag ist es ja gar nicht schlimm, Dinge nicht zu wissen. Entweder wir können da irgendwie nachgucken oder wir wissen uns anderweitig zu helfen oder wir fragen einfach um Hilfe, ja. Aber in Prüfungssituationen, wo wir unter Beweis stellen müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass wir in irgendwas wissend sind, kompetent sind, da tritt das natürlich dann auf.
Genau, also ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen. Was verstehst du überhaupt unter Angst? Bevor wir jetzt speziell auf Prüfungsangst oder Angst vor Blockadenanforderungen kommen.
Angst, naja, Angst ist natürlich schon ein sehr anarchisches Gefühl, also etwas sehr in uns stark Verankertes, ja, etwas Urtümliches, könnte man ja sagen. Und ich glaube, Angst ist ein Gefühl, was dich am Handeln hindert. Ich glaube, das ist zumindest die Wirkung, die Angst erzeugt. Sie hindert uns am Handeln und sie ist eine kognitive Stresssituation. Das ist eine kognitive Stresssituation. Angst. Mhm. So würde ich vielleicht ganz einfach erklären. Ansonsten fehlt mir da wahrscheinlich der Background.
Genau, also ein Gefühl auf jeden Fall und so ein Gefühl der Nervosität und Unsicherheit. Man weiß ja nicht, ist sie jetzt berechtigt und hofft immer noch drauf, sie ist unberechtigt. Also egal, wie sehr man Angst hat und wie sehr man sich reinsteigert, möchte man sich ja trotzdem nicht darauf vorbereiten, weil man hofft ja trotzdem, dass sie einfach nicht eintritt, also dass sie nicht begründet ist. Und gerade diese Unsicherheit, die damit einhergeht, die strahlt man ja auch aus und dadurch macht man sich ja auch angreifbar. Also durch eine Unsicherheit ist mein Fokus, meine Energie, meine Konzentration ja so sehr auf ein was wäre wenn oder was könnte passieren gelenkt, dass mir das, wofür ich ja das eigentlich gerade brauche, meine Konzentration, meine Energie, meine Leistungsfähigkeit, ja hinten runterfällt. Und so ganz lapidar gesagt, könnte man sagen, es fehlt die eigene Überzeugung und das Vertrauen in sich selbst, eine bestimmte Sache bewältigen zu können. Auch im Hinblick, wenn wir jetzt mal geschichtlich zurückgehen, früher, wenn dir irgendein krasses Tier gegenüberstand, der Säbelzahntiger, dann hattest du ja auch Angst, weil dir natürlich die Überzeugung gefehlt hat, ich schaffe das jetzt mit bloßen Händen und meinem Gebiss irgendwie damit meine Familie zu schützen und dass er mich nicht angreift. Das war ja eine berechtigte Angst. Und ich würde auch sagen, dass Angst in dem Fall berechtigt ist, auch in Bezug auf Prüfungen und Anforderungen, wenn ich mich nicht vorbereitet habe. Also ich denke, da muss man auch nochmal ganz klar differenzieren. Ich finde, das merkt man auch häufig so in der Schule, dass Schüler so Angst haben vor Leistungskontrollen. Oh, wir bringen es schnell hinter uns. Und dann man mal so fragt, warum haben sie denn so Angst? Ja, weil ich nicht gelernt habe. Und dann denke ich mir so, schwierig. Also wenn ich mich gut vorbereitet habe und dann eine große Angst habe, dann kann ich das anders betrachten, als wenn man sich gar nicht vorbereitet hat, aber eine große Angst hat, weil dann ist, finde ich, die Angst schon teilweise berechtigt, wie damals vor dem Säbelzahntiger und wie auch jetzt bei dramatischen Sachen, die gerade in der Politik sich abspielen, dann finde ich, ist die Angst noch berechtigt.
Aber es ist auch interessant, also jemand, der sich nicht vorbereitet, der sollte doch eigentlich keine Angst haben vor einer LK, vor einer Arbeit. Denn du hast ja gerade gesagt, das ist ja dieses, was könnte passieren. Jemand, der sich nicht vorbereitet, dem muss doch klar sein, was passiert. Er bekommt eine schlechte Leistungsbewertung. Aber jemand, der gelernt hat, der sich aber unsicher ist, da kann ich das verstehen. Passen die Fragen, weiß ich ganz genau, das anzuwenden, was ich gelernt habe. Da kann ich Angst verstehen. Aber ich gehe jetzt nur auf diese Definition ein. Aber jemand, der ja eigentlich nichts gelernt hat, wovor soll der Angst haben? Dem muss doch eigentlich klar sein. Na gut, gibt ja, also um Gottes Willen, ich war ja auch vielleicht eher so ein Schüler, der nicht gelernt hat, aber immer ganz gut im Unterricht aufgepasst hat, dem war das natürlich auch klar. Okay, wie auch immer. Ich würde dir an der Stelle noch mal eine Frage stellen. Angst und Mut. Was glaubst du denn, wie die beiden so im Verhältnis stehen? Das würde mich vielleicht nochmal interessieren, was du denkst.
Ja, also ich persönlich finde, man ist immer mutig, wenn man eine Angst überwindet. Und ich finde, um mutig zu sein, muss man sich auch Ängsten stellen. Also ich finde, es ist nicht mutig, wenn für jemanden etwas ganz selbstverständlich ist.
Besser hätte ich es gar nicht auch jetzt erklären können. Also Mut ist, anders als man ja manchmal denken könnte, nicht die Abwesenheit von Angst, sondern das Handeln trotz der Angst.
Ja, diese Überwindung, dieses einfach, ich stelle mich der Angst. Also ich blicke der nackten Angst ins Auge und nehme sie einfach an. Und also mir hilft da total. Ich habe auch manchmal, also ich würde nicht sagen Angst, aber mir fehlt manchmal so der letzte Funke Mut, um bestimmte Sachen zu machen. Aber dann versuche ich immer zu sagen, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Und was könnte aber im besten Fall daraus entstehen, wenn ich es mache? Weil, also ich für mich jetzt, aber das ist auch wieder eine Persönlichkeitssache, ich stelle mich da sowieso allen Sachen, so die in meinem unmittelbaren Umfeld, die mich sonst blockieren würden, wenn ich diese Ängste nicht überwinde. Also, witzigerweise hatten wir das Thema erst. Ich versuche halt wirklich immer zu sagen, ja, was kann jetzt im schlimmsten Fall passieren und was im besten Fall? Und diese schlimmsten Fälle kann man ja manchmal auch noch absichern durch eben spezielle Vorbereitungen, durch irgendwie, ja, kommt jetzt immer auf das Thema, also wenn es jetzt bei Prüfungen sind, kann ich mich zum Beispiel absichern, indem ich mich noch abfragen lasse, indem ich einfach schon früh genug anfange zu lernen und so weiter und so fort.
Das klingt ja fast, als wärst du Unternehmerin, denn es gibt in dem Bereich BWL, Marketing, gibt es sowas wie eine SWOT-Analyse. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast.
Nee.
Also SWOT, S-W-O-T, und die heißt Strength, Weaknesses, Opportunities und Threats. Also Stärken-Schwächen-Analyse, ich glaube, das machst du relativ oft, da bist du relativ gut drin. Opportunities und Threats, also was für Möglichkeiten können sich ergeben, wenn ich mich darauf einlasse? Und welche Gefahren sind natürlich da? Das ist ja im Prinzip das, was du gerade erklärt hast. Vielleicht sollten wir das im Rahmen von Prüfungsvorbereitungen mit Schülern mal machen, so eine SWOT-Analyse.
Ich habe das jetzt vor dem Halbjahr, habe ich die Schüler und Schülerinnen selbst ihren Lernfortschritt analysieren lassen. Und diese Sachen werden wir uns am Ende des Schuljahres nochmal anschauen, weil ich finde das unglaublich wichtig. Also da wurde halt aufgezählt, was kann ich gut und nicht einfach nur, ich bin gut in Rechtschreibung, sondern woran erkennt man denn auch, dass du darin gut bist? Und dann müssen ja auch solche Punkte kommen wie, ich habe kaum Fehler in Rechtschreibung und Grammatik, ich verfüge über einen breit gefächerten Wortschatz und so weiter und so fort. Und witzigerweise hatten wir genau das heute im Studienseminar. Und wir sollten sagen, in welchen Sachen wir kompetent sind und dann auch sagen, woran erkennen denn andere Menschen diese Kompetenz? Und dann aber auch gleichzeitig sagen, okay, wo schätze ich mich denn noch nicht so kompetent ein, aber welche Maßnahmen ergreife ich, wenn ich darin kompetenter sein will? Vielleicht sind mir auch manche Sachen, vielleicht sage ich mir auch, das muss ich jetzt gar nicht wissen.
Das macht für mich so ein Bild auf, wenn wir wieder zu dem Begriff Angst kommen, dann ist ja Angst ein Gefühl, was aus so einer diffusen Situation heraus entsteht. Ich weiß nicht, was da kommt. Ich kenne die Situation nicht, die auf mich zukommt. Kennen wir alle aus Prüfungen. Welche Fragen kommen, welche Themen ziehe ich, was auch immer. Was aber auch nebulös ist in der Situation, ist, ich kenne mich selbst nicht. Und wie du schon gesagt hast, man muss dann für sich so ein bisschen abstecken. Ich muss versuchen, diese möglichen Risiken auszuschließen. Und da fange ich doch am besten erstmal damit an, mich selbst besser kennenzulernen. Und das mache ich natürlich mit sowas, wie du das gerade gesagt hast. Ich versuche festzustellen, was weiß ich, also was ist Zustand, was kann ich wirklich gemessen irgendwie im besten Fall oder für mich zumindest manifestiert. Und das noch im allerbesten Fall, und das ist ja richtig gut, auch prozessorientiert. Also wie habe ich mich entwickelt? Ne, vielleicht im Rahmen eines Portfolios oder so. Also zu Beginn, zur Mitte und zum Ende eines Schuljahres, wenn wir das jetzt mal auf Schüler beziehen, was konnte ich zu Beginn, was könnte ich in der Mitte, was kann ich am Ende, um für mich selber festzustellen, ich kann doch was, ich bin in der Lage, mir Dinge anzueignen, kompetent zu werden, Dinge zu verstehen, die ich vorher nicht verstanden habe. Und dann gibt mir das natürlich auch eine Handlungsmacht, im besten Fall über meine Angst, weil ich mich selber besser kenne und mir selber verdeutlichen kann, dass ich mich auch unbekannten Dingen stellen kann.
Definitiv. Also ich denke, mit Angst geht definitiv Ungewissheit einher und da ist wieder der Mut, mich der einfach zu stellen. Also das hat ja auch ein Stück weit was mit Flexibilität, Anpassung zu tun, dass ich das einfach auf dem Schirm habe, dass ich ja nicht weiß, was kommt. Und das ist, glaube ich, aber auch was, also ich denke, wir kommen da fast in jeder Folge drauf, dass sich das ja gerade auch in den Generationen so ein bisschen wandelt. Unsere Eltern, unsere Großelterngeneration hatte ja auch Angst, keinen neuen Job zu bekommen, wenn sie ihren Job verloren haben. Das sind Sachen, das sind Ängste, die müssen uns überhaupt nicht mehr plagen. Also erstens jetzt uns beide in Bezug auf unsere Berufs- und Bildungsbiografie, aber generell muss einen das nicht mehr plagen, weil der Bedarf an Fachkräften ist einfach so groß und generell an Arbeitskräften, also nicht mal Fachkräfte, sondern also generell in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und ich denke, das macht auch so eine Angst immer diffuser und leichter zu überwinden. Das kann sich aber auch wieder nachteilig darauf auswirken, dass man sagt, ja, also was ich heute nicht schaffe, das mache ich dann vielleicht mal morgen.
Absolut, also Angst ist natürlich auch zumindest, also in einem kleinen Rahmen, wenn sie nicht zu groß ist, wenn sie nicht so groß ist, dass sie dich hemmt, kann Angst auch so ein kleiner Anpiekser sein, der mich dazu führt, oder die Karotte, würde ich vielleicht mal sagen, die sprichwörtliche Karotte, die dazu führt, dass ich jetzt sage, okay, das ist mir nicht geheuer, ich muss dagegen angehen, also entwickle ich mich weiter.
Ja, das kann der Motor sein, das ist wie mit Stress, so ein positiver Eustress, den ich mir mache, absolut top. Wenn ich nur so daher vor mich hin vegetiere, dann werde ich nicht ins Tun kommen, aber so ein kleines bisschen Stress mal, jetzt komm, hol mal die Reserven raus, zeig mal, was du kannst, auch mal komprimiert, auf ein bisschen Zeit. Es ist nicht immer dieses, wir brauchen noch länger Zeit. Ja, ja, wer sagt dir denn, dass du wirklich bessere Ergebnisse erzielst, wenn du für eine Aufgabe anstatt einem Tag eine ganze Woche hast? Niemand. Deswegen definitiv. Und ich wollte noch was sagen. Ach, genau, also es gibt ja immer so zwei Seiten der Medaille und natürlich wer sich nicht vorbereitet und deswegen Angst hat, ist was anderes als jemand, der sich vorbereitet und Angst hat. Generell haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt und auch hier wieder mehr als einmal thematisiert, es muss ein bisschen offener und präsenter werden, dass Fehler zu machen in unserer Gesellschaft etwas Normales ist. Aber diese Gewissheit, von der ich eben gesprochen habe, dieses, dass es immer irgendwie weitergeht, gibt einem eben auch ein gutes Gefühl, sich natürlich auch den Mut aufzubringen, sich bestimmten Ängsten zu stellen. Und ich habe heute erst einen Podcast gehört, da geht es um eine ziemlich bekannte Person aus der Buchbranche, Christine Westermann. Die hat einen Podcast mit Mona Amesian, die mag ich sehr gern, eine Moderatorin. Wer sich für Bücher interessiert, der Podcast Zwei Seiten. Und sie hat, also die haben heute einfach so random auch Fragen beantwortet in der heutigen Folge. Und da hat sie zum Beispiel auch gesagt, ja, sie wurde mal gekündigt und hat dann Rotz und Wasser geheult auf dem Flug nach Hause. Also sie wurde in Berlin irgendwo gekündigt und hat auf dem Flug nach Hause, ich glaube, sie hat da halt woanders gewohnt eigentlich, so Rotz und Wasser geheult. Aber wie viel das eigentlich angestoßen hat, also dieses, dass auch mal was schiefgelaufen ist. Und deswegen, es klingt jetzt natürlich ein bisschen so spirituell, wenn man sagt, dass so eine bestimmte Blockade oder ein Blackout, das ist furchtbar in dem Moment. Aber manchmal lenkt es ihn vielleicht auch in eine Richtung oder manch einer soll vielleicht wirklich eine Sache nicht bestehen, weil es gar nicht sein Weg ist oder ihr Weg.
Also, ich sag mal, etwas schicksalhaft meinst du jetzt? Okay. Ja, ich würde es vielleicht mal nicht externalisieren, also sprich irgendeine höhere Macht, Schicksal.
Nein, ich will nur sagen, es hört sich jetzt ein bisschen so an.
Ja. Ich würde vielleicht eher sagen, diese inneren Hemmnisse, die diese Angst erzeugen, und die dazu führen, dass ich in einer gewissen Situation versage. Vielleicht ist das auch mein Unterbewusstsein, was mir sagt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich hier machen will. Ja, also wir wollen jetzt, oder ich will damit jetzt nicht sagen, jeder, der durch eine Prüfung fällt, weil er irgendwie einen Blackout hat oder Hemmnisse in sich verspürt, dem sagt sein Unterbewusstsein, das ist nichts für ihn. Das will ich jetzt auch nicht damit sagen. Aber ich verstehe, was du meinst, gerade wenn es um so vielleicht sehr erfolgreiche Menschen geht, die eigentlich gewohnt sind, dass es doch eigentlich läuft und die sich auch kennen.
Und da muss man auch immer schauen, diese erfolgreichen Menschen, sind sie auf diesem geraden Weg zu diesem Erfolg gekommen? Deswegen finde ich ja so Biografien so interessant. Oder, wie sie das eben heute in dem Podcast dargestellt hat, manchmal über einen Umweg, weil sie eigentlich das, was sie unbedingt machen wollten, weil es dann doch nicht das war. Und dann haben sie eigentlich ihre ganz andere Bestimmung gefunden. Also das finde ich auch immer, das muss man einfach einfach an dieser Stelle gepasst und das muss man so im Hinterkopf behalten, weil ich das jetzt eben auch schon in der Schule ab und an mal erlebt habe, dass so Schüler oder Schülerinnen aus dem Praktikum wiedergekommen sind und gesagt haben, das Praktikum war doof, hat nicht so gut geklappt und so weiter. Und dann sind halt Gespräche geführt worden und dann sind die Schüler eigentlich von selbst, ohne dass man sie dahin gedrängt hat, naja, vielleicht ist es auch nicht meins. Also vielleicht haben die ja auch recht dort in der Einrichtung. Und es ist natürlich noch mal schwieriger, wenn man sich das selbst eingesteht und sich dann sagen muss, oh, ich habe jetzt hier schon 2 Ausbildungsjahre hinter mir, mache es jetzt noch zu Ende. Oder wenn man es von jemandem auch gesagt bekommt, du bist jetzt raus oder so. Ne? Aber zurück zur Angst und speziell auf Prüfungsangst. Also generell Prüfungsangst ist ja eine Angst vor Bewertung der persönlichen Leistung. Laut ICD-10 ist es übrigens eine spezifische Phobie, also ist da auch aufgenommen. Fand ich sehr interessant und da frage ich mich, ich glaube, ich bin ein Mensch mit einem großen Selbstvertrauen. Warum hat man so viel Angst, dass seine persönliche Leistung eingeschätzt wird?
Ja, also wenn wir jetzt an den Begriff Selbstvertrauen vielleicht auch ein bisschen konnotiert mit Selbstsicherheit. Wie sicher kann ich mir sein? Es gibt natürlich diese Menschen, die absolut selbst von sich überzeugt sind, von sich und dem, was sie tun. Ne? Von ihrem Auftreten, von ihrer Herangehensweise. Aber wie viele Menschen sind das wirklich?
Und ich sage ja auch nicht, dass das gut ist, wenn man 100% so überzeugt ist, aber man sollte so diese Sicherheit in dem, was man tut, einfach haben, aber gleichzeitig diese Offenheit für Reflexion, Kritik, aber auch Feedback. Ich finde, so dieser Mix ist das ganz Wichtige. Und ich kann nicht, also der Mensch ist ja auf Entwicklung angewiesen. Also wir entwickeln uns ja seit Anbeginn unseres Lebens. Und wie können wir irgendwann nicht dazu angestrebt sein? Also ich meine, früher, wenn du das Laufen gelernt hast, warst du auch froh, wenn dir erstmal jemand die Hand entgegengestreckt hat, weil du niemals einfach so losgelaufen wärst. So, du bist ja auch ewig an den Händen deiner Eltern und irgendwann brauchst du nur den Finger und irgendwann hast du dich selbst irgendwo langgehangelt und dann bist du frei gelaufen. Das vergessen wir immer so ein bisschen, finde ich, dass man ja das Hilfe annehmen ja nichts damit zu tun hat, dass man kein Selbstvertrauen hat, sondern einfach was ganz Normales ist.
Ja, aber wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Laufen bleiben, dann entwickeln wir ab dem Moment, wo wir alleine laufen können, ein Vertrauen in uns. Wir vertrauen auf unsere Beine, auf unseren Gleichgewichtssinn, auf unseren Körper, auf diese Motorik, auf das Muskelgedächtnis, da vertrauen wir drauf. Und wenn das auf einmal aus der Bahn geworfen wird, vielleicht im wörtlichen Sinne, weil wir auf einmal irgendwie physisch Leiden entwickeln und auf einmal nicht mehr das Gleichgewicht halten können, dann wirft uns das doch natürlich aus der Bahn. Aber das setzt eben voraus, dass ich wirklich, ich will diesen Begriff Urvertrauen nicht benutzen, weil das wirklich ein sehr, sehr starker Begriff ja auch bei euch oder überhaupt bei euch aus der Sozialpädagogik ist, aber dieses selber laufen zu können, weil du das eben genannt hast, das ist, glaube ich, schon so ein sehr starkes Gefühl. Ich kann mich auf mich verlassen. Und wenn das auf einmal nicht mehr so ist, dann wirft dich das wirklich, glaube ich, aus der Bahn. Und das lässt sich natürlich auch auf andere Dinge, lässt sich auch auf andere Dinge übertragen. Und auch im Beruflichen, wenn ich schon einen Job 20 Jahre mache und natürlich sich äußere Dinge auch ändern, ne? Auf einmal schwankt eben die Berufswelt um mich drumherum, um mal in diesem Beispiel, in dieser Bildsprache zu bleiben. Und Mensch, eigentlich, ich weiß, ich mache das doch schon 20 Jahre, ich weiß doch, was ich hier mache. Und auf einmal kommt vielleicht auch ein junger Kollege und sagt, na pass mal auf, du musst es jetzt aber so und so machen. Das zieht dir doch wirklich den Boden unter den Füßen weg.
Definitiv, da fallen mir gleich 2 Sachen an. Zu dem Laufen, wenn wir dieses Selbstbewusstsein haben, dass wir selbst laufen können und jemand kommt mit ausgestreckter Hand auf uns zu, gehen wir ja auch erstmal davon aus, der will uns schubsen und wir denken nicht, oh, der will uns hier nett auf die Schulter klopfen. Ist ja so. Also stell dir das mal vor, du kannst laufen und jemand kommt mit ausgestreckter Hand auf dich zu. Du denkst automatisch, weil du brauchst ja keine Hilfe mehr, du bist eigenständig und so weiter, dass sich eigentlich jemand aus deinem Gleichgewicht bringen will. Man ist immer erstmal ein bisschen misstrauisch. Mhm. Und genauso ist das Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem Kollegen. Deswegen, wenn ich das so im beruflichen, aber auch im privaten Kontext erlebe, dass sich Leute so vor Neuerung verschließen, dann kann ich die Angst dahinter sehen. Ich kann die Angst dahinter sehen, davor abgehangen zu werden, davor nicht mehr mitzukommen. Und dann sage ich lieber, das ist alles doof, was jetzt gemacht wird, weil dann habe ich mich positioniert, habe eine Meinung und habe gleichzeitig auch eine Bestätigung für mein Augenverschließen.
Na klar, also total. Also
eine Rechtfertigung suchen.
Das ist doch nur menschlich, ja. Das ist doch total nachvollziehbar, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dem vielleicht nicht gewachsen oder gerade auch vielleicht relativ kurz vor Ende des Berufsalters, sage ich mal, das ist für mich auch gar nicht mehr so relevant, dann ist doch klar, dass ich da eine ablehnende Haltung habe und sage, ah, das ist, also wir haben das doch jetzt auch ewig so und so gemacht und mein Gott, als ob das jetzt so viel besser ist, ja. Das ist doch, ich finde das ehrlich gesagt menschlich nachvollziehbar.
Ich kann das auch nachvollziehen, aber deswegen verstehe ich nicht, warum es so wenig offengelegt wird, weil man traut sich ja, also ich traue es mir zumindest nicht, dann dem Kollegen zu sagen, hey, soll ich dir mal helfen, hast du vielleicht Angst, dass du das nicht hinbekommst oder so, weil dann ist man ja auch schnell in diesem übergriffig sein.
Naja, weil ich glaube, wenn man so agieren würde, wenn das Gespräch so stattfinden würde, ne, so ein Kollege sagt, ah, nee, und das brauchen wir nicht, und dann würde man entgegnen mit, naja, hast du denn Bedenken, dass du das nicht hinbekommst? Ich glaube auch, wenn wir jetzt bei diesen älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wären, die würden das schon hinbekommen, aber es ist einfach auch Aufwand. Es ist gar nicht immer unbedingt die Angst, dass ich das nicht hinbekomme, die gibt's auch, na klar, dass mich das total überfordert. Aber ich glaube eben auch einfach die Angst vor diesem Aufwand, der damit in Verbindung steht. Ich glaube, das ist auch einfach so ein Ding.
Ich bin generell der Meinung und ich denke, das ist wirklich ein großer Faktor in Bezug auf Angst, weswegen auch so viele Ängste gerade in Bezug auf Prüfungen, auf Anforderungen auf den Beruf bestehen. Es scheint mir manchmal so, als wäre es die wichtigste Kompetenz, dem Druck standzuhalten, permanent alles halten zu können. Und diese Angst, einmal darunter zu zerbrechen, das zuzulassen, würde ja heißen, es könnte sein, dass die Leute feststellen, ich brauche an der einen oder anderen Stelle Hilfe. Und das zieht ja dann auch manchmal so einen Rattenschwanz mit sich, wie wenn ich zum Beispiel auch einmal eine Prüfung nicht bestanden habe. Wenn ich in die nächste Prüfung gehe, werden die Kollegen automatisch ein Bild vor Augen haben. Es ist einfach so.
Was meinst du jetzt mit Kollegen, werden ein Bild haben?
Ja, wenn ich zum Beispiel, Prüfungsangst ist ja nicht nur in der Ausbildung oder so. Mhm. Aber wenn es in der Ausbildung ist, mein Betrieb, mein Chef, ich habe jetzt einmal versagt, meine Schulnoten waren ohnehin nicht so dolle, der hat jetzt gleich ein Bild von mir vor Augen. Und das ist halt wieder dieser Druck. Man kann ja nicht einmal unter diesem Druck zusammenbrechen. Das Fundament kann ja gar nicht fallen, weil das zieht ja dann hinter, also verstehst du, was ich meine? Es ist total schwierig, überhaupt diese Ängste auch mal offen zu teilen und damit, glaube ich, auch ein Stück weit loszulassen, weil man ja dann so ein ganzes, also ich glaube gerade so in männerdominierten Berufen ist es immer noch ein Riesenthema, wenn du auch sagst, du hast vor etwas Angst vor Prüfungen, dann hab dich nicht so und Pipifax und...
Ja, also das ist sowieso ein Punkt. Ich glaube, es gibt Berufsbranchen, die sind sehr stark auf dieses, was du gesagt hast, Druck standhalten. Mhm. Und wenn du dem Druck eben nicht standhältst, dann bist du nicht geeignet für unsere Branche. Und so ein Kram, das gibt es natürlich nach wie vor, weil wir sind ja, was weiß ich, Power-Seller, keine Ahnung, wie die sich dann so nennen. Und nur so geht das und nicht anders. Und wer Schwäche zeigt, der ist raus und der ist kein Alpha oder keine Ahnung. Das gibt's natürlich, klar. Aber das ist natürlich toxisch.
Also es ist ein Teufelskreis. Teufelskreis, Leistungsdruck und dann sind wir wieder bei Krankheit und sogar einem Burnout.
Ja, denn wenn es dann nämlich einmal, das ist dann wie ein Dammbruch, ja? Also das funktioniert sehr, sehr lange und ich kann irgendwie einen starken Damm mehr oder weniger kann ich mir antrainieren und ansozialisieren, das mag alles irgendwie funktionieren, aber wenn der Pegel zu hoch wird und der Druck zu groß und er bricht dann ist er aber auch weg. Mhm. Und dann wird es richtig kritisch.
Genau, und das finde ich schon ziemlich krass. Und das ist für mich wirklich so ein maßgeblicher Faktor, damit Angst in Verbindung steht auch.
Und da sind wir eigentlich, muss man fast sagen, thematisch vielleicht ein Stück weit vor unserer letzten Folge. Denn diese Angst,
stimmt,
die macht ja was in uns. Mhm. Und wenn wir nicht damit offen umgehen und es nicht thematisieren und auch nicht ein offenes auf offene Ohren stoßen, dann kann die zu psychischen Erkrankungen, psychischen Störungen oder eben auch Burnout führen. Und das soll es eben nicht sein. Ne? Also wenn dann der Damm, der sprichwörtliche, eben wirklich bricht, dann fällt eben jemand wirklich lange aus und ist im schlimmsten Fall ja für sein ganzes Leben auch irgendwo geschädigt.
Und ich spüre das auch selbst an mir und ich habe den Großteil des Drucks und das ist da manchmal mit Angst verbunden. Also die Angst, die ich am häufigsten kenne, ist die Angst, etwas nicht rechtzeitig zu schaffen. Und das passiert durch zu viele Anforderungen, die häufig auch nichts miteinander zu tun haben, dass ich nicht mal sagen kann, okay, jetzt habe ich den ersten Step getan, jetzt fällt mir der zweite leichter. Was natürlich auch wieder damit zu tun hat, dass ich mich neben meinem Beruf gern auch noch zusätzlich belaste und mir da ja aber in den letzten Wochen und Monaten auch schon bewusst ist, ich muss einfach die Anforderungen minimieren. Da sollte mir auch keine falschen Vorbilder nehmen und mir eben an geeigneten Stellen auch Hilfe holen. Und somit kann man, also ich finde so ein bisschen so ein Druckabbau führt auch die Angst zurück und über kleinere Hürden erstmal springen ist einfach einfacher als über größere und so kann sich der Mut halt Step by Step auch aufbauen.
Na klar, um wieder bildsprachlich in das Gehen und Laufen zu kommen. Es ist natürlich einfacher, langsamer, kleine Schritte vorwärts zu machen. Da ist die Angst auch nicht so groß und die Situation viel kontrollierbarer, als würde ich jetzt direkt sagen, naja, ich bin so ein einjähriges Kleinkind und ich fange direkt das Sprinten an. Das funktioniert natürlich nicht, ne? Also ich muss eben, wenn ich das merke, dass ich sicherlich auch vielleicht in einem Prozess stecke, in dem ich schon lange drin stecke und der eigentlich immer irgendwie funktioniert hat, aber immer war irgendwie latent so eine Angst. Da muss ich, glaube ich, für mich mal rekapitulieren und feststellen, ich muss mir diesen Prozess vielleicht stärker bewusst machen, für mich sezieren, zerlegen irgendwie und mal genauer analysieren, was ist jetzt eigentlich, wo kommt denn diese latente Angst her und muss daran arbeiten, dem besser gewachsen zu sein vielleicht.
Ja, also ich finde, wir haben einen guten Einblick zum Thema Angst gegeben. Was ich halt wirklich mitgeben möchte, ist zu schauen, ein bisschen so die Angst an der Wurzel zu packen, zu schauen, woher kommt sie, was kann ich dagegen tun. Also dieses SWOT-Prinzip, was du erzählt hast, hatte ich jetzt auch noch nichts von gehört. Also
Analyse, SWOT-Analyse.
genau, SWOT-Analyse.
Ist ja auch eher vielleicht nochmal der kleine Exkurs. Das ist ja auch wirklich eher was zur Strategieentwicklung in Unternehmen, muss man auch sagen.
Ja, aber fand ich jetzt interessant. Also einfach natürlich die Angst nicht hinnehmen, sondern überlegen, woher gründet sie? Was kann ich dagegen tun, um sie vielleicht zu minimieren? Wo stecken erstmal weniger Anforderungen, aber bringen mich trotzdem voran? Also sich einfach so diesem, es gibt nie, glaube ich, die Patentlösung, wenn wir uns eigene Entwicklungsbiografien anschauen. Es können 10 Leute einen und denselben Ratgeber lesen. Es wird 10 verschiedene Varianten der Umsetzung geben.
Ja, und das muss auch so sein.
Ja.
Jeder ist anders. Wir sind alle Individuen und wir müssen versuchen, uns an der Stelle irgendwie besser kennenzulernen.
Hast du sehr schön gesagt. Wir hoffen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr wollt uns noch weiter kennenlernen. Seit 40 Folgen seid ihr uns schon treu. Das ist sehr schön. Wir schauen mal, wie es thematisch weitergeht. Wir müssen noch ein bisschen brainstormen hier danach.
Genau.
Genau. Und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören. Dann eine schöne Zeit und wir hoffen, ihr könnt etwas mit unseren Ausführungen und Ratschlägen anfangen. Vielen Dank für das anregende Gespräch, Benny. Bis bald, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und wir unterhalten uns noch ein bisschen.
Genau, vielen Dank Franzi, vielen Dank liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!